Mein Name ist André und ich schwimme jetzt 50 Meter Rücken. Ich stelle mir vor, wie ich vor dem Startblock stehe. Der Blick ist auf das Becken gerichtet. Ich atme nochmal tief durch, als der Schiedsrichter seine Pfiffe macht. Als der lange Pfiff kommt, setze ich meinen rechten Fuß auf das Wendeblech und springe rein. Füße voran, Arme strecken sich nach oben und tauche ein in das kalte Wasser. Es umfasst mich. Ich muss einmal ganz runtertauchen, um mich wohlzufühlen und um mich dort anzukommen. Am Becken drehe mich dann um und greife die beiden Griffe, positioniere meine Füße an der Wand und warte auf den nächsten Pfiff. Der nächste Pfiff kommt. Es folgt das Kommando auf die Plätze. Alle anderen ziehen sich nach oben. Ich bleibe unten hängen, weil ich sonst Angst habe, abzurutschen. Das Startsignal erfolgt. Ich stoße mich explosiv nach hinten ab, fliege, tauche wie immer etwas zu tief ein, lenke um, mache meine Kicks, versuche nach oben zu kommen und dann ganz hoch auf dem Wasser zu liegen, wenig nachzudenken und die Arme so schnell wie möglich zu rotieren. Zum Anschlag unter der Leine schwimme ich durch und dann zähle ich meine Züge. 1, 2, 3, 4, 5 Anschlag und bin da. So hört sich das an, wenn ich, André Engel vom Swimcast, mir vorstelle, wie ich 50 Meter Rücken so schnell wie möglich schwimme. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern habe zwei Gäste dabei. Einer davon ist Lukas Mundelsee.
Ja, André, vielen Dank. Die Hörerinnen und Hörer haben es jetzt wahrscheinlich vermutet oder spätestens wissen sie es jetzt, dass wir heute die erste Crossover-Folge machen, Swimcast und Big Pool Theory. Und ich freue mich sehr. Wir hatten das ja schon ein paar Mal überlegt. Und heute haben wir auch, finde ich, einen sehr guten Grund dafür. Der Grund ist unser Gast, Anna Ehlert, Sportpsychologin. Anna, du darfst dich gleich gerne noch ein bisschen vorstellen. Und ich erzähle kurz zum Hintergrund, die DSV-Jugend hat ein schönes Programm, wie ich finde, wo es um mentales Training für die Trainerinnen und Trainer, aber auch Schwimmerinnen und Schwimmer geht. Jetzt ganz speziell aufgezogen für die D&M, für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die ja bald stattfinden. Und wir dachten, das ist doch ein guter Anlass, eine Crossover-Folge, unsere erste Crossover-Folge aufzunehmen und möglichst viele Hörerinnen und Hörer dadurch zu erreichen. So, aber jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Anna, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Lukas, und vielen Dank, André. Ich freue mich sehr, heute bei eurer Premiere auch meine Premiere in euren Podcast zu haben. Ich bin sehr froh, heute dabei zu sein, diesmal in der Rolle als Sportpsychologin. Hättet ihr das Ganze vor 15 Jahren mit mir gemacht oder auch noch vor 10 Jahren, wäre ich wahrscheinlich in der Rolle als Schwimmerin selbst hier gewesen, aber heute eben aus dem sportpsychologischen Blickwinkel.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Dreifach-Premiere. Schön, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auch so kurz vor den DJM. Und das kleine Hörbeispiel, was ihr gerade gehört habt, ist natürlich nicht ohne Grund vonstatten gegangen. Und es war tatsächlich auch ziemlich authentisch, ehrlicherweise, weil da fehlte ein ziemlich großer Block in der Mitte, wie mir aufgefallen ist. Nämlich eigentlich das, worum es am allermeisten geht, diese 40 Meter zwischen Tauchphase und Anschlag wirklich zu schwimmen. Und wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, um ein bisschen über das mentale Vorstellungstraining zu sprechen. Und das war mein Versuch eines mentalen Vorstellungstrainings. Lukas, Anna, also Anna als Expertin vielleicht viel eher, wie nah war ich denn dran so am Optimum? 10, 40, 80%?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte mir da gar keine Zahl zu überlegen, aber ich kann schon so ein paar Kriterien erkennen, wo ich aus meiner Perspektive sagen würde, okay, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das geht damit los, dass du verschiedene Sinne einbeziehst. Du hast zum Beispiel erzählt, du tauchst ins Wasser ein, du merkst, wie dich das Wasser umschließt. Du hast aber auch Gedanken mit drin gehabt. Zum Beispiel hast du erzählt, dass deine Eintauchphase wie immer so ein Ticken zu tief ist. Auch das ist so ein Kriterium oder ein Inhalt von einem guten mentalen Vorstellungstraining.
Okay, also der Start war noch einigermaßen passabel, höre ich daraus. Was war denn nicht so gut?
Wo noch Potenzial wäre, wäre mit Sicherheit die Anzahl der Details. Also man kann dieses Vorstellungstraining, ich sage mal, kurz und knapp halten, wenn man das schon häufiger geübt hat. Man kann das aber auch sehr, sehr detailliert machen. Also du hättest bestimmt eine Version gefunden, wo du 20, 25 Minuten mit allen Details diese 50 Meter Rücken beschrieben hättest. Aber natürlich, mentales Vorstellungstraining, soll auch zeiteffizient sein. Und da ist manchmal eben diese kürzere Version und manchmal mal die etwas detailliertere Version von Vorteil.
Ja, weiß ich, ehrlich gesagt, weiß ich es tatsächlich wirklich nicht, ob ich 20 Minuten geschafft hätte. Also fand das jetzt selber tatsächlich sehr, sehr spannend und bin da ja überrascht, wie schwierig das am Ende des Tages doch ist. Wie sollte ich denn vielleicht anfangen? Ich meine, das war jetzt das erste Mal der Sprung ins kalte Wasser, Wortspiel. Wie als Trainer oder auch als Sportler, wenn ich da einsteigen möchte, weil ich vielleicht Trainingssessions auslasse oder führ uns doch mal ein, zu welchem Zweck das Vorstellungstraining dient.
Vielleicht erstmal, um noch ganz klar festzulegen, was ist denn eigentlich dieses Vorstellungstraining? Wie der Name eigentlich schon sagt, es geht darum, sich bestimmte Situationen oder auch bestimmte Bewegungsabläufe oder auch Emotionen vorstellen zu können. Das heißt, ich spiele die im Kopf durch. Ich habe sozusagen so einen mentalen Film ablaufen, ohne dass ich diese Bewegungen oder die Situation wirklich in dem Moment erlebe. Und da gibt es so ein paar, ja, Einstiegshilfen, würde ich mal sagen, um dieses Vorstellungstraining anzufangen. Und eine Sache ist mit Sicherheit, dass man sich überhaupt erstmal die Zeit nimmt, das auszuprobieren und da eben nicht irgendwie gestresst so 10 Sekunden vorm Start zu überlegen, ja, ich könnte das mal probieren, sondern wie der Name schon sagt, es ist ein mentales Vorstellungstraining. Das heißt, wir kommen auch da über eine Regelmäßigkeit, über Trainingscharakter. Und ich weiß, dass Lukas da auch der Experte ist, was nochmal so die Effekte von mentalem Vorstellungstraining angeht. Denn wenn ich in irgendetwas Zeit investieren will und sage, hey, das will ich trainieren, dann ist das in der Regel so, das mache ich für was, wo ich sage, hey, das lohnt sich auch wirklich und ich weiß, warum ich das tue. Und vielleicht kannst du, Lukas, genau dieses Warum mal so ein bisschen erzählen.
Ja, gern. Vielen Dank für den Ball. Also ja, warum macht man das? Ich meine, vielleicht hat man das schon mitbekommen, dass das viele in der Weltspitze machen. Es gab mal eine Umfrage von Olympiateilnehmern, ich glaube, in London war das damals. Da haben 90% aller Olympiateilnehmenden gesagt, ich mache eine Art Vorstellungstraining. Gibt verschiedene Formen. Es gibt, André, du im Grunde hast das jetzt für unsere Hörerschaft ja so schon gemacht, dass du mit dir selbst über die Bewegung gesprochen hast. Du hättest jetzt im Podcast wäre das ein bisschen komisch gekommen, hätten wir einfach eine Minute lang gar nichts gehört und du hättest dir jetzt quasi nur vorgestellt, aber das ist sozusagen die zweite Form, also sich die Augen zu machen und sich das Ganze innerlich vorstellen. Und die dritte Variante wäre, ich beobachte bei anderen und versuche sozusagen nachzuempfinden, was jemand anderes gerade für eine Bewegung macht. Das macht vieles macht man dabei ja automatisch. Also wenn ich bei einem Wettkampf zuschaue, bin ich quasi schon in einer Art Vorstellungstraining. Training ist aber ja zielgerichtet, also wenn wir trainieren, dann sollten wir natürlich das Ganze wohl überlegt machen. Genau, und Anna, du hast mich gefragt, was das Ganze bringt. Also dazu kann ich jetzt quasi die Effekte raushauen. Ich würde aber gerne so ein bisschen den Bogen ein bisschen weiterspannen und mal so ein bisschen aufzeigen, wie da die Forschung eigentlich vorgegangen ist. Dass das Leute machen, ist ja schon mal schön und gut. Und warum das die machen, da hat man viel Forschung schon betrieben. Um mal so ein bisschen, also ganz kurze Studien zu nennen, es ging so los in den 60er, 70er Jahren, dass man einfach festgestellt hat, okay, wenn ich mir nur eine Bewegung vorstelle, dann ändert sich schon meine Atmung zum Beispiel. Also es gibt Studien von Fresta, ein deutscher Sportpsychologe, der hat das mit Schwimmern gemacht und man kann in der Bewegungsvorstellung von 100 Kraul zum Beispiel an der Atmung sehen, wann die Rollwände machen, als Beispiel. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht so spannend. Ja gut, okay, dann atme ich da vielleicht ein bisschen anders. Es gibt aber also wirklich, finde ich, sehr verrückte Studien. Beispielsweise hat man das mit dem Bankdrücken probiert. Also eine Gruppe an Versuchsteilnehmern sollte tatsächlich Bankdrücken, um einen Kraftzuwachs zu erzielen. Eine zweite Gruppe hat einfach nichts gemacht und eine dritte Gruppe hat sich nur vorgestellt, sie liegen jetzt unter der Hantelbank und machen Krafttraining. Und die hatten tatsächlich eine ganze Weile auch Kraftzuwächse. Also irgendwann schwächt sich dieser Effekt ab und ich kann nur durch mentales Training keinen Kraftzuwachs erzielen. Und die richtige Krafttrainingsgruppe ist dann besser und überlegen, so weit, so gut. Also es lohnt sich schon noch weiterhin ins Fitnessstudio zu gehen oder in den Kraftraum.
Verdammt.
Ja, Andreas, tut mir leid. Und trotzdem ist es ja schon verrückt, also dass man nur durch die reine Vorstellung, nur durch dieses Mentaltraining einen Kraftzuwachs nachweisen kann, der ja so 10-20% tatsächlich auch ist. Das ist ja schon ein bisschen verrückt, oder?
Das fand ich sehr wild. Also zum einen freue ich mich, dass die 50 Rücken hier ein bisschen Trainingseffekt haben, weil ihr mobst mir gerade meine Trainingszeit Montagabend. Und als zweites habe ich tatsächlich selber gemerkt, in dem Moment, wie ich das erzählt habe, also zum einen wegen der Erzählung selbst und dieser Aufnahmesituation, aber auch zum anderen, wie der Puls doch klar schneller wurde. Also da ist richtig was passiert. Glaube stimmlich hat man das gar nicht so gehört, aber in mir drin war das schon, es war sehr aufgewühlt, sagen wir mal so. Und ich habe da viel gesehen durch das Becken, durch das ich gerade geschwommen bin. Ja, vielleicht hat's geholfen. Ein bisschen.
Ja, ist doch spannend, ne? Also genau.
Total.
Zeig, vielleicht dass du es dazu kannst.
Vielleicht dazu ganz kurz aus der Praxisperspektive. Dieses, dass der Puls so ein bisschen ansteigt, wäre für mich wieder so ein Anzeichen von, okay, der André versetzt sich wirklich in die Situation. Es ist keine reine, ja, ich spreche mal durch, wie ich diese Technik ausführe, sondern du begibst dich mental in diese Situation. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum das total hilfreich ist, sich Wettkampfsituationen vorzustellen, weil wir auch da wirklich dieses Gefühl entwickeln, ja, wie ist es denn, wenn ich da kurz vorm Start stehe? Und es ist eben nicht mehr nur eine reine Bewegungsbeschreibung, sondern viel mehr als das.
Kann man, weil du gerade sagst, das Gefühl zu erleben, ich meine, ich bin den Wettkampf jetzt schon ein paar Mal geschwommen in meinem Leben, habe ja ein paar Lenze hinter mir, aber wenn ich so eine Situation mir versuche vorzustellen, die ich noch nie erlebt habe, zum Beispiel, ich laufe auf die Startbrücke für ein Finale deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder andere Höhepunkte, funktioniert das auch oder muss ich einmal, weil die Details nehmen ja zu, wenn ich das erlebe und ich kann mir vorstellen, dass ich auch weit daneben hauen kann in der Vorstellung, wenn ich noch nicht in der Situation war.
Mhm. Also es hilft natürlich schon mal in der Situation gewesen zu sein. Ne? Also Erinnerung hilft total. Aber was zum Beispiel auch dafür hilft, dass du dir vorher die Halle anguckst. Vielleicht findest du ein Video aus dem letzten Jahr, um dir einen Eindruck zu machen. Weil es fällt dir natürlich leichter, diesen Moment durchzuspielen oder diese ganze Umgebung dir vorzustellen, wenn du da eine konkretere Idee hast. Aber, und jetzt kommt sozusagen ein weiterer Vorteil, ich habe immer und immer wieder Athletinnen, da geht es um die Frage, hey, was bräuchtest du, um Selbstvertrauen zu haben, um eine Selbstsicherheit zu haben bei einer bestimmten Disziplin? Und ganz oft ist die Antwort, naja, ich müsste halt Erfolg haben. Ich möchte einmal erleben, dass ich es kann und dann weiß ich das. Und das können wir ja aber einfach im echten Leben nicht immer vorhersehen oder ja, herstellen diese Situation, dass wir es mal erleben, sondern irgendwann ist das erste Mal. Und trotzdem und genau deswegen eigentlich lohnt es sich so sehr, das trotzdem sich vorzustellen, zu überlegen, hey, wie könnte die Situation werden? Was möchte ich in der Situation machen, um bestmöglich durchzukommen? Und natürlich kann es sein, dass es dann ganz anders kommt. Und da ist dann wieder so ein bisschen Flexibilität unsererseits gefragt. Aber trotzdem, gerade auch für Situationen, wo wir noch nicht 40 Mal gewesen sind, lohnt es sich, in die Vorstellung zu gehen und sich so auch mental darauf vorbereiten zu können.
Und um das zu ergänzen, also es gibt ja die Geschichte von Michael Phelps, der wohl sich genau auch auf solche Momente vorbereitet hat, wo es dann mal nicht so gut läuft. Und trotzdem ist erstmal die Empfehlung, jeder, der das jetzt hört, der sollte sich nicht gleich vorstellen, wie die Badehose runterrutscht oder so, sondern erstmal möglichst sich das perfekte Rennen vorstellen. Also wie läuft das bei mir im Rennen bei den DJM zum Beispiel in Berlin, wenn alles super läuft? Das ist so die Empfehlung am Anfang. Man kann, wenn man ein bisschen geübter ist, schon auch mal so die ein oder andere Schikane einbauen und überlegen, okay, was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich dann? Aber das ist sozusagen eher angstfördernd, wenn man noch nicht so das gewohnt ist, als als so am Anfang. Deswegen lieber am Anfang erstmal das perfekte Rennen vorstellen.
Mhm. Da vielleicht ein kleiner Schwenk in eine andere Sportart. Ich bin Formel 1 begeistert. Und da ist es ja zum Beispiel so, da hängt auch Leben und Tod davon ab, ob bestimmte Situationen vielleicht vorausgesehen werden können oder dass man handlungsfähig ist in den Situationen. Und da ist es generell unter den Rennfahrenden so, die stellen sich auch vor, was mache ich eigentlich, wenn vielleicht mein Auto anfängt zu brennen? Was sind die Schritte? Was muss ich da am schnellsten machen? Einfach um darauf vorbereitet zu sein. Aber natürlich, sie verbringen jetzt nicht jede Runde des Vorstellungstrainings mit dem Worst Case, sondern ganz, ganz viel mit dem Best Case. Und die anderen Situationen sind dann eher für diese, ja, was wäre wenn Fälle und dass ich weiß, okay, da habe ich aber auch einen Plan.
Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel mit der Formel 1 und diesen was wäre wenn. Wo ich nochmal zurückkomme, nämlich zu meinen Effekten. André, das ist ja erstmal schön, dass man da quasi Krafteffekte hat, ja. Du hast mich aber ja nicht du hast ja nicht die Frage gestellt oder gesagt, ja, aber das bringt mir ja bei Wettkampf nichts so, ja. Also ich will ja nicht bei den D&M noch den Kraftzuwachs irgendwie erzielen. Das ist vielleicht gar nicht so das Hauptziel. Sondern es gibt auch zum Beispiel Effekte auf Ängstlichkeit zum Beispiel. Weil wenn ich mir eine Situation bei den D&M zum Beispiel vorstellen und ich bin aber zu Hause in einer sicheren Umgebung, entspannt auf der Couch, wir kommen auch nachher vielleicht nochmal zu, in welche Situation ich mich begeben sollte am besten, um das zu machen, dann merke ich vielleicht, oh, ich werde jetzt ein bisschen nervös, ne? Du hast ja gesagt, deine Atmung verändert sich, vielleicht kriegst du ein bisschen schwitzige Hände, dein Herzschlag erhöht sich vielleicht ganz minimal und so lernt aber dein Körper so ein bisschen mit dieser Angst auch umzugehen oder mit der Nervosität, das muss ja noch nicht gleich Angst sein, weil er in einer sicheren Umgebung ist, ist dem ausgeliefert, kann dir damit gut umgehen und ist dann vielleicht auch nochmal mehr gewappnet für die Praxis oder für den Moment, wo es dann auch wirklich drauf ankommt. Das ist also wirklich auch der zweite Effekt, den man nachweisen kann, dass man eben Nervosität reduzieren kann, beispielsweise.
Jetzt hast du schon das Sofa angesprochen, auf dem ich dort sitze und mir das mal angucke. Vielleicht habe ich noch mein Lieblingskuscheltier im Arm oder irgendein anderes Glücksbringerli, was ich mal geschenkt bekommen habe. Was ich dann in der Hallensituation möglicherweise gar nicht habe, in der Wettkampfsituation. Welche Frage sich mir noch stellt, an der Stelle auch, neben all den Effekten, die kann ich ja nicht vermutlich alle auf einmal abholen, indem ich jetzt mich 10-mal die Woche hinsetze und 100 Meter Brust durchschwimme oder so. Wie baue ich das denn vielleicht auf, so über welchen Zeitraum, über welche Elemente, womit fange ich an, nehme ich mir immer das ganze Rennen zur Hand?
Ich würde an der Stelle vielleicht mal wieder auf meinen geliebten Michael Phelps zurückkommen. Der hatte mal eine Aussage bezüglich der Zahlen getroffen. Lukas, vielleicht kannst du da gleich nochmal aus der Forschungsperspektive mich korrigieren oder ergänzen. Michael Phelps hat gesagt, spätestens 30 Tage vor seinem Wettkampfstart geht er täglich in die Vorstellung. Das einfach nur mal, um eine Zahl zu hören. Das heißt nicht automatisch, dass er dann nicht mehr ins Wasser geht, nicht mehr körperlich trainiert, sondern nur noch auf der Couch sitzt und sich das Ganze vorstellt. Aber es wird täglich diese Strecke sich vorgestellt. Und als Empfehlungen, wann das am besten klappt, es ist abends vorm Einschlafen, weil wir da tendenziell eh schon so ein bisschen zur Ruhe kommen und in einer ganz guten Verfassung sind, um das nochmal in Ruhe durchspielen zu können. Oder auch, was ich ganz alltagsnah finde, wenn wir irgendwo eine Wartezeit haben, wenn wir gerade im Bus sitzen, wenn wir auf etwas warten, warum nicht die Zeit dann dafür nutzen und da mal in die Vorstellung gehen? Und auch ein, ich sag mal, Trick, den ich damals in meiner sportpsychologischen Ausbildung gelernt habe. Wir haben nämlich mit dem Thema Vorstellungstraining auch selbst angefangen. Wir hatten die Aufgabe, uns vorzustellen, wie wir Pfannkuchen zubereiten. Also wie wir den Teig in die Pfanne schütten, wie wir den wenden, wie das riecht, wie das gleich schmecken wird, wie das aussieht, diese goldbraune Farbe zum Beispiel. Und hier ist eben der Ansatz, wir können unsere Vorstellungsfähigkeit auch verbessern über Alltagsbeispiele. Ich lasse manchmal meine Athleten und Athletinnen in Workshops sich vorstellen, wie sie ihre Schnürsenkel zusammenbinden. Auch das hat erstmal nichts mit der Sportart an sich zu tun, aber es schult einfach diese mentale Vorstellungsfähigkeit und dann werden wir eben auch besser darin, uns bestimmte vielleicht Strecken vorzustellen, überhaupt erstmal am Anfang sich vorzustellen, wie fühlt es sich denn an, in meinem Körper zu sein? Was sehe ich denn da? Wie riecht denn eigentlich die Halle? Was höre ich da im Hintergrund? Also wir wollen beim Vorstellungstraining immer versuchen, all unsere fünf Sinne mit einzubeziehen, sprich, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich vielleicht in meinem Körper, was kann ich riechen und was kann ich vielleicht auch schmecken. Und das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Einstieg, auch mit Alltagssachen das zu üben. Oder ich gucke mir eine Flasche Wasser an und stelle mir die dann in meinem Kopf vor mit all ihren Details vielleicht und öffne zwischendurch die Augen, gucke mir nochmal die Flasche an, ergänze so ein paar Details in meiner Vorstellung. Also das ist so ein Einstieg in dieses Vorstellungstraining allgemein und dann kann es eben auf die Sportart bezogen sein, dass ich anfange, okay, wie fühlt es sich an, jetzt 25 Meter in meinem Heimhallenbad zu schwimmen, dann vielleicht, wie fühlt es sich an, meine Wettkampfstrecke zu schwimmen. Und wenn hier gerade Hörer oder Hörerinnen sitzen, die denken, ja, aber ich habe 1500 Kraul als Wettkampfstrecke, da sitze ich ziemlich lange. Ja, das stimmt. Aber es lohnt sich. Es gibt teilweise Athleten und Athletinnen, wenn die gerade krank sind oder aus irgendwelchen Gründen nicht in der Halle sein können, die setzen sich 2 Stunden zu Hause hin und schwimmen mental den Trainingsplan durch, was ihre Teamkollegen und Kolleginnen gerade schwimmen. Also es ist natürlich auch ein Commitment und die Frage, wie viel Zeit möchte man da investieren? Man kann natürlich auch sagen, hey, bei den 1500, mein Knackpunkt ist immer das dritte Viertel zum Beispiel. Ich will da besonders in die Vorstellung gehen. Aber insgesamt können wir da auch ganze Strecken oder auch sogar ganze Trainingseinheiten mental durchschwimmen.
Wäre das nicht aber genau der Punkt, Entschuldigung, Lukas, ich sehe deine Hand, aber ich
wollte. Ich wollte nur, die Forschung wird dir genau recht geben. Die Forschung wird dir total recht geben. Erstmal ist weniger, aber regelmäßig mehr. Und, das hast du auch schon gesagt, auch das hat man in der Forschung nachweisen können, wenn ich nur trainiere, bringt das mehr, als wenn ich nur mir das vorstelle. Am besten mache ich aber beides eben zusammen. Also trainiere und habe dann vielleicht noch die Busfahrt zum Training oder auch nach Hause oder wie auch immer, die ich dann auch mal nochmal nutze. Und weil du angesprochen hast, ich bin zu Hause und kann vielleicht nicht trainieren, ist nämlich der dritte Effekt und dann bin ich auch fertig mit meinen Forschungseffekten. Das ist so die Effekte auf das motorische Lernen, was vielleicht auch ein bisschen, André, deine Frage auch nochmal aufgreift. Also wie baue ich das so langsam auf? Also im besten Falle fange ich da zu Saisonbeginn eigentlich damit an. Wenn es um Technikerarbeitung und so weiter geht, dann ist das wahrscheinlich auch eher dann der Fokus. Jetzt ist aber die DOM ja in wenigen Wochen, deswegen klammern wir das vielleicht so ein bisschen aus. Ne? Die technische Entwicklung sollte ja so langsam, aber sicher abgeschlossen sein. Und jetzt geht es wahrscheinlich eher um die Stabilisierung bei den meisten. Aber diese anderen Effekte, die ich genannt habe, die bringen natürlich jetzt trotzdem was. Und deswegen, glaube ich, sind wir da zum richtigen Zeitpunkt. Also vielleicht jetzt anfangen ist gut und dann jetzt regelmäßig möglichst jeden Tag ganz kurz.
Es ist ja nicht die letzte DJM der Karriere, da kommen hoffentlich noch ein paar und man kann dann nächstes Jahr weitermachen auf dem, was man jetzt angefangen hat. Ich war bei den 1500 Freistil noch hängen geblieben, weil du das Beispiel brachtest auf dem dritten Viertel. Wie klug, sinnvoll ist denn das, sich wirklich nur dieses dritte Viertel herzunehmen und alles zu ignorieren, was vorher schon an Erschöpfung und Ermüdung passiert ist, auch im Kopf? Weil sich einfach hinzusetzen und zu sagen, na, dann die dritte Bahn fühle ich mich richtig fit und dann gebe ich nochmal Vollgas, ist natürlich sehr einfach, wenn man die 100 Meter vorher nicht gemacht hat. Was ja wieder mit dahin führt, lieber kleine Häppchen, also wie baue ich das dann vielleicht so methodisch auf, so ein Rennen?
André, du hast dir deine Antwort vorhin sozusagen schon selbst gegeben. Und zwar hast du ja erzählt, bei dieser Vorstellung der 50 Rücken, dein Puls ist so ein bisschen hochgegangen. Du hast dich in die Situation versetzt. Wenn wir jetzt, ich sag mal, aus der kalten sagen, okay, und jetzt bin ich bei meinen 800 Meter und starte in die letzten 700 Meter. Da ist es für den Kopf ja wesentlich schwerer, dieses Gefühl nachzuempfinden. Das heißt, wenn es um das Gefühl geht und auch einzubeziehen, meine Ermüdung, vielleicht mein Kopf, der sagt, ey, alles tut weh, ich will einfach nicht mehr, dann ist es durchaus sinnvoll, schon anzufangen, bevor ich überhaupt ins Wasser springe. Das heißt, wenn ich das mit meinen Athleten oder Athletinnen mache, bezogen auf den Wettkampf, wir gehen immer in diese Vorstellung, okay, vielleicht die letzte eine Minute vorm Start, wie fühlt es sich an? Und das ist ganz interessant zu beobachten, weil wirklich einige dann auch in dem Moment, in der Vorstellung so anfangen, den Körper auszuschütteln und irgendwie nochmal die Beine abklatschen, obwohl sie ja in dem Moment in ihrem Zuhause vielleicht stehen oder hier in meinem Beratungsraum. Und trotzdem fühlen sie sich da so rein. Und deswegen, wenn es um Wettkampf geht, gerne diese ganze Stimmung mit einbeziehen, dieses Erlebnis aufsaugen und dann können wir uns auch besser da reinversetzen, wie es dann sich vielleicht nach den 800 Metern schon anfühlt.
Ja, oh, erschöpft, das ist ganz schön Zeit, aber du hast das auch gesagt mit dem Commitment und naja gut, wenn die 2 Stunden Trainingszeit sowieso eingeplant wären im Tag und nur weil ich jetzt vielleicht verstauchten Knöchel habe und nicht mitmachen kann, kann man sich ja da trotzdem hinsetzen und das tun und das ist ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Kopftraining, das man ja auch üben und trainieren kann. Was ja dann auch nicht einfach ist, ne? 200 Delfin und dann die letzte Bahn noch irgendwie so fit zu sein im Kopf, dass ich weiß, okay, und jetzt kommen 3 Keks und ich muss da und darauf achten oder ähnliche Geschichten, was ja sonst, also es gehört ja auch mit dazu, dass man dann dort einfach auch erschöpft ist.
Da vielleicht noch 2 Punkte zu, die mir direkt einfallen. Erste Sache, wenn wir uns etwas vorstellen können, dann glauben wir viel eher daran, dass es auch so stattfinden kann. Also wenn ich in meinen Gedanken gar nicht erst dahin komme, die 4. Bahn vielleicht noch zu schaffen und da sozusagen vielleicht noch meine 2er-Atmung aufrecht zu erhalten, dann werde ich das auch wahrscheinlich nicht schaffen. Ich hatte mal einen Turner in Betreuung, der hatte immer und immer wieder Probleme bei einem Element. Und dann sind wir das mal in Vorstellung durchgegangen. Und er hat auch erzählt, wo sind seine Hände, wo sind seine Füße, wie bewegt er sich. Und dann waren wir an dem Punkt und es war auf einmal Schweigen, weil er keine Bewegungsvorstellung hatte. Und darüber konnten wir dann erarbeiten, okay, erstmal braucht es die Vorstellung und dann kommt dieses Gefühl von, okay, ich weiß, was ich zu tun habe und ich kann das auch machen, weil ich kann es mir vorstellen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt: in der Regel ist Schwimmen ein sehr, sehr trainingsintensiver Sport. Also wenn ich an meine Zeiten früher denke, ich hatte 9 Einheiten im Wasser die Woche plus Landtraining. So, da war Commitment auf jeden Fall da. Hätte mir damals jemand gesagt, hey Anna, du hast die Möglichkeit, besser zu werden, während du auf der Couch sitzt, hätte ich gesagt, ja, wie geht das? Erzähl mir das. Weil mein Körper war eigentlich so ziemlich am Limit. Ich hätte nicht mehr machen können. Ich war noch in der Schule etc. Aber ich habe die Möglichkeit, was von zu Hause aus zu machen, was mir keine körperliche Energie zieht, neben all meinem Training. Natürlich investiere ich da rein, würde ich heute sagen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber mit meiner Motivation von damals hätte ich es auf jeden Fall gemacht.
In welchem Alter kann ich das denn anfangen? Und wie verändert sich vielleicht auch dieses Training mit dem Alter?
Man kann so früh anfangen. Ich habe das am Anfang total unterschätzt. Ich dachte, hey, das ist so eine komplexe Aufgabe, jetzt die Strecke und alle Sinne einbeziehen und vielleicht noch das Gefühl, was man dabei hat, den Gedanken, den man dabei hat. Ich war überrascht. Ich habe das dann ausprobiert, einfach mal mit einer 6-Jährigen zum Beispiel. Das ist total genial, weil sie so eine bunte Vorstellung hat. Und ich habe das Gefühl, ihr zum Beispiel ist es wesentlich leichter gefallen als so manchem Erwachsenen, der da überlegt, ja, wie ist das denn eigentlich? Ich achte gar nicht so drauf. Da muss ich jetzt nochmal überlegen so ein bisschen. Also Kinder auch schon in jungen Jahren kriegen gerade dieses Vorstellen, vielleicht auch kreative Vorstellen, total gut hin. Und das hat mich auf jeden Fall überrascht. Aber es funktioniert total gut.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist vielleicht eher so, dass die Jüngeren das besser hinbekommen als die Älteren. Ich spreche, glaube ich, aus der Seele so mancher Sportpsychologin des DSV, dass es gut ist, wenn man möglichst früh mit seinen Sportlerinnen und Sportlern damit anfängt und dass die nicht das erst machen, wenn sie zu den Olympischen Spielen fahren, zum allerersten Mal irgendwie von Vorstellungstraining hören, weil das soll auch schon vorgekommen sein. Also lieber früh anfangen. Und ich ergänze mal noch, Anna, du hast ja vorhin so ein bisschen die Schrittigkeit auch gesagt, erstmal einen Gegenstand oder so vorstellen. Ich würde auch da sagen, da unterscheiden sich die Sportlerinnen und Sportler, wie gut sie sich Dinge vorstellen können. Vielleicht können das Kinder wirklich besser. Ja, man sagt ja mal, die haben eine blühende Fantasie. Wenn ich feststelle als Trainer, ich habe hier eine Sportlerin, die vielleicht sich die Schwierigkeiten hat, sich das ganze Rennen vorzustellen, dann gehe ich mit ihr vielleicht erstmal ein paar Schritte zurück und, wie du gesagt hast, erstmal Gegenstände vielleicht vorstellen, den Raum vorstellen, wie auch immer. Und jemand anderes kriegt es vielleicht schon ganz gut hin, das ganze Rennen sich dann direkt vorzustellen. Ich habe in meiner ganzen, hier die ganzen Trainerinnen und Trainer, die ich ausbilde, da frage ich oft, und macht ihr das mit euren Sportlern? Dann kommt sofort, ja, ja, und dann setzen wir uns da hin und dann stoppe ich da die Zeit und dann gucke ich, wie schnell die schwimmen quasi im Kopf und freue mich, wenn sie schneller geschwommen sind als ihre Bestzeit und finde es blöd, wenn sie langsamer geschwommen sind als ihre Bestzeit. So ist es gar nicht, ja. Also es kann ja auch gut sein, dass man es einfach nicht schafft, so lange sich zu konzentrieren über 200 Meter und dann gehen die Gedanken sonst wohin und irgendwann meldet man sich und sagt, jetzt habe ich fertig mit meinem Rennen und dann guckt man auf die Uhr. Wie so ein echtes
200 Meter Rennen.
Ja, genau. Dann sind wir eigentlich bei 400 Meter eigentlich oder so oder 100 Meter. Also ich finde, das muss nicht unbedingt das Ziel sein, sondern hat jeder so ein bisschen auch seine eigene Vorstellung oder seine eigene Zeit, die es dann auch braucht, bis er das gut kann.
Aber es ist wieder das, was ich auch meinte, ne? Es ist schon auch schwierig, über 200 Brust oder irgendwas anderes völlig Langweiliges, kommen bestimmt schlechte Nachrichten, egal, da fokussiert zu bleiben.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ja, und vielleicht ist es ja auch nicht das ganze Rennen, was man sich sofort vorstellen muss. Vielleicht ist es wirklich das Einlaufen. Also wenn ich jetzt einen Sportler habe, der sehr nervös ist vom Start, dann ist es ja super, wenn ich erstmal das mit ihm trainiere, dieses Einlaufen, selbstbewusst, ne, Brust raus, zum Start gehen, vielleicht noch das Reinspringen und die ersten paar Züge, bis man so im Rennen drin ist. Das reicht ja vielleicht auch schon. Alleine diese Sequenz mehrfach durchspielen, kann ja auch schon helfen, kann auch schon reichen, um ihn besser zu machen. Es muss nicht immer das ganze Rennen sein.
Und ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück. Lukas, du hattest das so schön gesagt, die Sportpsychologen der DSV, die freuen sich, wenn da schon eine Grundbasis vorhanden ist. Ich habe ja vorhin auch gesagt, man kann das mit Alltagsbeispielen schon üben, diese Vorstellungsfähigkeit. Ein konkretes Beispiel, um mal eine Vorstellung zu geben, neben dem Pfannkuchenwenden vielleicht noch, was total Spaß macht mit vielen Kindern. Sie stellen sich in ihrem Kopf den Raum vor, in dem sie gerade sitzen und haben dann die Aufgabe, stell dir jetzt mal den Raum vor, wie er aussieht, wenn hier eine Kissenschlacht stattgefunden hat. Oder wenn in der einen Ecke ein Kamin steht und du merkst richtig, wie es warm ist, weil darüber kann man dann auch schulen, über diesen visuellen Sinn hinauszugehen und wirklich alle Sinne mit einzubeziehen, weil das ist, kleiner Side-Note dazu, das ist auch was ich oft höre, Visualisierungstraining. Vorstellungstraining ist eigentlich viel mehr als dieser eine Sinn. Es beinhaltet, wie gesagt, alle fünf Sinne und auch darüber können wir das üben mit Kissenschlacht, mit Kamin, mit wie sieht dein Raum aus, wenn du den rosa streichst. Das alles kann dann auch beinhaltet sein in jungen Jahren zum Beispiel.
Ich mache mir hier gerade super fleißig Notizen und muss mal gucken, dass ich die Dinge beisammen halte, weil sich hunderte Fragen daraus ergeben. Vorstellungstraining. Wir waren jetzt da bei den Kindern, ich fange mal bei den Sensoriken an, bei den fünf Sinnen. Es ist tatsächlich so, weil das wird ja super komplex. Also alleine, wenn ich mir vorstelle, okay, ich mache mich vielleicht nass am Beckenrand oder ich springe ins Wasser oder ich betrete die Halle, kann ich ja sagen, okay, wie riecht das dort? Wie ist die Temperatur? Wie ist die Luftfeuchte? Was höre ich von den Rängen? Was fühle ich unter meinen Füßen? Wie geht's mir selber? Das sind ja schon alleine 6, 7 Sachen, nur wenn ich den ersten Schritt dort rein mache, da bin ich noch gar nicht ins Wasser gesprungen oder so. Ist das sinnvoll, das für jeden Sinneskanal einmal separat aufzubrechen oder trenne ich da zu sehr und abstrahiere das dann zu sehr? Also, dass ich, ne, als Aufgabe gebe, okay, du hast keinen Geruchssinn, du hast keine Augen, du gehst nur in die Halle, was hörst du? Und dann als nächstes sage ich, okay, was riechst du und was fühlst du und ne, ihr wisst, wo ich hin will. Ist das klug oder ist das eine doofe Idee?
Ich würde mal aus meiner Perspektive sagen, das Ziel dieser Sinneswahrnehmungen ist, dass unsere Vorstellung lebhaft ist, wenn wir uns die Situation lebhaft vorstellen können. Daher dieses Einbeziehen von mehreren Sinnen, weil das unserem Gehirn hilft, sich eine Situation gut vorzustellen. Wenn ich jetzt mit einer Person arbeite, der das total leicht fällt und die vielleicht von sich aus auf Zuschauer zu sprechen kommt oder erwähnt, wie sich das kalte Wasser anfühlt, dann würde ich da nicht unbedingt sagen, hey, bitte beschränke dich jetzt gerade nur auf den einen Sinn und danach nur auf den. Aber wenn jetzt jemand vielleicht damit noch keine Erfahrung hat oder auch gar nicht weiß, wie gehe ich da jetzt eigentlich so richtig ran, dann kann es durchaus hilfreich sein, so eine Struktur zu geben. Hey, was hörst du denn? Und danach, was siehst du denn? Um das so ein bisschen, ich sag mal, zu erweitern und aufzufüllen.
Und ich liefere mal die wissenschaftliche Erklärung nach. Denn was passiert auf neuronaler Ebene, was passiert bei uns im Gehirn? Je mehr ich mir das oder je besser ich mir das vorstellen kann, je näher das quasi an der Realität dran ist, umso eher denkt mein Hirn auch, das ist die Realität. Und je mehr mein Hirn denkt, das ist die Realität, umso eher feuern die Neurone oder ähnliche Neurone, das Stichwort lautet Spiegelneurone, weil es feuern tatsächlich nicht exakt die Neurone wie in der richtigen Bewegung oder in der richtigen Situation, aber eben diese Spiegelneurone. Und die sind sehr ähnlich wie die richtigen, in der richtigen Situation, die feuern. Und je mehr Sinne ich einbeziehe, umso eher feuern mehr Neurone und umso mehr passiert einfach im Kopf. Und umso eher gehen auch die Signale in die richtige Richtung. Ich habe ja vorhin den Kraftgewinn beispielsweise angesprochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Augen schließen und uns vorstellen, wir machen einen Jump-and-Reach-Sprung, also einen Hockstrecksprung, ja, und ich stelle mir das einmal vor, mache die Augen zu, mache einen Hockstrecksprung, dann merke ich vielleicht, dass in kurzem Moment meine Beinmuskulatur zuckt, ja, so ganz leicht. Und dieses leichte Zucken, diese leichte Anspannung in den Beinen, das wird ja gesteuert von unserem Gehirn, weil es vielleicht jetzt auch sich bereit macht oder denkt, ich mache jetzt gleich so einen Sprung. Und dieses Aktivieren, dieses Voraktivieren ist letzten Endes das, wie man sich erklärt, warum zum Beispiel so ein Kraftgewinn nachweisbar ist. Oder auch ich kann die Beweglichkeit zum Beispiel auch mental trainieren. Und auch da erklärt man sich sozusagen, dass das irgendwie was damit zu tun haben muss, dass mein Gehirn denkt, ich mache tatsächlich jetzt Krafttraining, Beweglichkeitstraining, Techniktraining, was auch immer.
Das hätte mir früher jemand sagen sollen, dass ich beweglicher werde, wenn ich es mir vorstelle. Da holst du mich ab. Geworden, dann könnte ich mich vielleicht am Rücken kratzen. Naja, ihr habt aufgezeigt oder du, Anna, dass das mentale Training wenig altersgebunden ist. Also von 6 bis 66 geht das und funktioniert das. Jetzt ist es ja alles unterschiedlich und ich sehe die Trainerinnen und Trainer, die hier gerade zuhören und sagen, ich habe da irgendwie 15 Kinder im Wasser oder am Beckenrand oder in der Turnhalle. Die kann ich ja unmöglich alle ruhig halten. Oder Fragezeichen, sprich, wie könnte so ein Praxissetting vielleicht aussehen?
Es ist auf jeden Fall möglich, das vielleicht schon mal vorweggeschickt. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber es ist möglich. Wie ich empfehlen würde, das zu machen, dass das durchaus auch ein Teil des Trainings ist, weil das natürlich den Athleten und Athletinnen auch zeigt, hey, mentales Training ist auch ein Teil von Training und hat auch seine Berechtigung. Und dann hatten wir jetzt mal konkreter gesprochen, hatten wir angesprochen, es lohnt sich, das in einer eher ruhigeren Umgebung zu machen, vielleicht wenn ich selbst auch so ein bisschen ruhiger bin. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich vor oder nach einer Trainingseinheit einen Raum habe, wo ich die 15 Athleten, Athletinnen auf eine Matte legen kann oder dass sie sich zumindest mal einigermaßen gemütlich hinsetzen können, dann kann ich das für die gesamte Gruppe anleiten. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, mit 15 ungefähr damit angefangen, weil mein Trainer das mit reingebracht hat. Und da war es so, wir haben alle eine Matte bekommen, haben uns auf die Matte auf einen Schwimmbadfußboden gesetzt, vor einer Trainingseinheit am Wochenende. Und er hat uns einfach diese Flasche Wasser vor die Nase gestellt. Und dann saßen wir da 20 Minuten und hatten die Aufgabe, uns diese Wasserflasche anzugucken und einzuprägen und mental immer wieder vorzustellen. Und da war direkt so ein Beieffekt. Natürlich waren wir nicht die Einzigen in der Halle. Das heißt, wir hatten auch Ablenkungen mit dabei. Leute haben sich natürlich gefragt, was zur Hölle machen die Personen da? Die gucken da irgendwie 20 Minuten eine Wasserflasche an. Was hat das im Schwimmbad zu suchen? Das heißt, man übt direkt auch so ein bisschen. Ablenkung ist da, aber ich komme immer wieder zurück zum Beispiel. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein Setting, einen Rahmen zu finden, wo es zumindest möglich ist, sich zu konzentrieren, wenn man das möchte. Das kann auch sein, dass es da Personen dabei sind, die sagen, hey, was machen wir hier? Ich habe da gar keine Lust drauf. Aber für diejenigen, die es ausprobieren wollen, hilft es dann natürlich, dass das zum Beispiel auch jeder so ein bisschen für sich machen kann.
Ich erinnere mich, dass es von den ganz Kleinen mal in anderen Gruppen gab, dass die am Ende vom Training oder vom Trainingslager, Landtraining, wie auch immer, so eine Art Traumreise noch gemacht haben. Was ja auch genau in die Richtung eigentlich spielt, einfach die Fantasie anzuregen und konzentriert da nochmal sich Dinge vorzustellen und dort einzutauchen. Ja. Mensch, jetzt verstehe ich, warum die das gemacht haben. Zack, 40 Minuten später.
Aus Erfahrung, das vielleicht nicht vorm Training, weil das wirkt durchaus sehr entspannend und vielleicht ein bisschen einschläfernd auf den einen oder anderen. Und im Training wollen wir eigentlich Energie und das alles haben. Also das vielleicht dann eher nach dem Training.
Jetzt haben wir das Übungssetting gerade besprochen. Ich arbeite jetzt hier gerade so meine Fragen ab. Und Lukas, wenn du was noch dazwischen, musst du dazwischen grätschen, ne? Tu dir keinen Zwang an.
Mache ich direkt, ja.
Wir reden immer davon, dass nur Vorstellen. Gibt es auch andere Versionen, dass man das im Prinzip auf ein Tonband aufspricht und sich dann selber nochmal vorspielt, dass man sich das aufschreibt, dass man eine Zeichnung macht? Das sind ja viele, viele Sachen, mit denen man das vielleicht anregen kann. Oder hat das gar nicht so einen Effekt dann?
Ich kann zumindest mal was sagen dazu. Und du ergänzt, Anna, als die Praxisexpertin. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Technik schulen möchte, dann ist es total sinnvoll, sich das sehr genau erstmal aufzuschreiben, also so Knotenpunkte. Wahrscheinlich, André, mit deiner Dis kannst du uns da jetzt auch wahrscheinlich noch unterstützen. Also Knotenpunkte meint so so Bewegungspunkte, die ganz wichtig sind, ja. Das gilt natürlich aber auch, wenn ich mir ein Rennen vorstelle. Also beispielsweise, ich will jetzt so und so eintauchen, dann will ich so und so viele Kicks machen oder so, habt ihr ja vorhin schon gesagt. Und sowas kann ich mir erstmal sehr genau auch aufschreiben, weil das einfach die Bewegungsvorstellung, wenn ich sie dann hinterher durchführe, die unterstützt. Und ich habe als Trainer natürlich die Chance, auch nochmal so ein bisschen einzugreifen oder zu intervenieren. Also wenn da jetzt irgendein Murks steht, das ist natürlich einfacher, wenn wir das vielleicht vorher durchgesprochen haben oder sogar schriftlich haben. Auch das kann helfen, dann da vielleicht nochmal gemeinsam mit dem Sportler zu erarbeiten, wo er vielleicht nochmal was anders machen kann. Und aufsprechen, André, habe ich jetzt spontan gedacht, ist eine super Idee. Ja, in Zeiten von WhatsApp oder sonstigen Apps kann man sich ja auch durchaus selbst eine Sprachnachricht schicken. Man muss ja gar nicht unbedingt die dann jemand anderem schicken. Geht ja alles heutzutage super einfach und auch das kann sehr gut helfen. Ich weiß zum Beispiel jetzt eher in Richtung Traumreisen, da haben sich manche Sportlerinnen und Sportler von mir das auch gewünscht, dass ich denen quasi das einmal aufspreche, was ich im Training gemacht habe, synchron, dass sie das aber alleine außerhalb des Trainings auch nochmal selbst umsetzen können. Ich sehe, Anna nickt ganz fleißig, also insofern erzähle ich da jetzt scheinbar keinen Murks.
Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel jemanden betreut, der hat sich das auch als Memo selbst geschickt, weil er gesagt hat, hey, ich habe diese Wettkampfvorstellung von mir, die hat Selbstvertrauen, die hat Sicherheit. Ich kann mich in die Situation hineinversetzen, wie ich da mit einer inneren Stärke antrete. Ich weiß aber gleichzeitig, wahrscheinlich am Abend vorher oder vielleicht auch am Morgen vorher, wird es mir schwerer fallen, entspannt zu sein, mich da hinein zu versetzen. Ich werde vielleicht ganz viele ablenkende Gedanken erhalten. Ja, aber was ist, wenn es nicht so kommt, in der Richtung? Und er hat entschieden, das war nicht meine Idee, da will ich jetzt keine Lorbeeren für, das hat er selbst sich überlegt. Er spricht sich das ein und hört sich das dann an in den Situationen, wo er sagt, hey, es könnte knifflig werden, dass ich da jetzt in dieses Gefühl von innerer Stärke etc. reingehe.
Und wir müssen ja nicht nur den, wir haben ja gesagt, mehrere Sinne möglichst einbeziehen. Mir fällt gerade noch ein, es ist ja auch eine Möglichkeit, eine Videoaufnahme von sich anzuschauen. Also ich habe einen Kumpel, auch Schwimmer, da weiß ich, der hat immer das Rennen, wo er, ich weiß nicht mehr, welche Medaille er gewonnen hat, aber auf jeden Fall, es war eines seiner besten Rennen sozusagen. Das hat er sich sehr, sehr gerne immer vor den Wettkämpfen dann später angeschaut, und zwar immer und immer wieder. Also auch da möglichst das beste Rennen anschauen und nicht irgendwas, wo irgendwas schiefgegangen ist.
Thema schiefgegangen, schöne Überleitung. Du hast mich dahin gebracht, zu dem Aufschreiben, und dann kann man das nochmal kontrollieren. Wie gehe ich denn damit um? Jetzt ist ja so ein Sportler mit 14, 13, die Schwimmerinnen und Schwimmer, schwimmen ja beileibe nicht perfekt und haben durchaus noch harte Fehler in ihrer Schwimmtechnik drin. Wenn die dann also so einen Armzug durchgehen oder so einen Brusttauchzug durchgehen, so einen Startsprung durchgehen, detailliert, dann sollte ich da als Trainer ja schon nochmal drauf gucken und beigehen, dass sich dort nicht Fehler verfestigen und wiederholt werden. Oder wie gehe ich damit um?
Für mich aus meiner Erfahrung ist das Entscheidende der Zeitpunkt. Wenn ich Technik verändern möchte, verbessern möchte, dann mache ich das im Training. Und dafür kann man auch super dieses mentale Vorstellungstraining nutzen. Es ist immer dann, oder es kann als Dreierrhythmus gemacht werden. Ich stelle mir die Bewegung vor. Ich führe sie aus. Das heißt, ich bin im Wasser und schwimme das wirklich so durch, wie ich es mir vorstelle, und werde im besten Fall dabei gefilmt, komme aus dem Wasser und kann mir nämlich dann die Aufnahme angucken. Und wenn dann mein Trainer, meine Trainerin neben mir steht und sagt, hey, guck mal, dein Ellbogen gehört aber bestenfalls da und dahin, dann sehe ich das. Ich sehe noch besser, was die Person meint, weil ich es auf dem Video sehe. Und dann kann ich mich aber auch 2 Minuten an den Rand setzen und das sozusagen in meiner Vorstellung auch verarbeiten und mich fragen, okay, wie müsste sich das denn anders anfühlen, wenn ich den Ellbogen vielleicht wirklich höher nehme? Sehe ich dann vielleicht was anderes, wenn ich zu der Seite atme? Also ich verändere diese Vorstellung und kann dann mit deren, ich sag mal, überschriebenen oder neuen Vorstellung wieder ins Becken gehen, wieder schwimmen, wieder gefilmt werden, und dann geht's so weiter. Das ist ein super Zeitpunkt. Training, Technik, das gehört zusammen. Wovon ich abraten würde, dass man zu sehr ins Detail für die Technik geht, kurz vor einem Wettkampf. Denn was da auch passieren kann, dass wir manche Automatismen auflösen. Also wenn ich jetzt die Aufgabe stellen würde, stellt euch mal vor, wie ihr euch vielleicht die Hände wascht oder auf einem Bein steht, und beschreibt mir das ganz, ganz, ganz genau. Da kann es gut sein, dass Personen erstmal überlegen, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Das habe ich zum Beispiel erlebt, als ich das erste Mal von der Athletenrolle in die Trainerrolle gekommen bin. Da sollte ich jemandem die Kraultechnik erklären und musste selbst überlegen, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Weil es einfach automatisiert ist. Und diese Automatismen sind auch toll, die wollen wir im Wettkampf auch haben. Und das ist dann nicht der Moment, wo wir neue Techniken versuchen umzusetzen, sondern das geschieht im Training vorher. Und im Wettkampf wird dann eben das angerufen, was, ich sag mal, sitzt.
Okay. Ja, verstehe. Weil wir auch gerade beim Punkt richtig oder falsch sind, wollte ich vielleicht auch noch einen wichtigen Satz loswerden, weil du vorhin mal über Fantasie gesprochen hast. Wie sieht der Raum aus, wenn es eine Kissenschlacht gab? Wir haben jetzt drüber gesprochen, wie gehen wir mit technischen Sachen um? Vielleicht 2 verschiedene Sachen bei diesem, wie sieht der Raum aus, wenn es eine Kissenschlacht gab? Geht es überhaupt nicht darum, dass etwas richtig oder falsch ist? Weil als Erwachsener, glaube ich, formuliert man häufig im Kopf irgendwie auch eine Erwartungshaltung, was die Kinder jetzt vielleicht erzählen sollten oder sehen sollten oder wiedergeben sollten. Das ist ja quasi ein reines Fantasietraining. Also.
Genau. Okay. Stichpunkt ist hier Kontrollierbarkeit. Ich möchte in meiner Vorstellung die Kontrolle haben. Ich möchte den Raum ändern können. Ich möchte meine Technik verändern können. Ich möchte verändern können, worauf ich, auf welche Geräusche ich vielleicht achte. Also ich möchte in meiner Vorstellung die Kontrolle haben. Das heißt nicht, dass automatisch dann im echten Leben alles so passiert, wie ich mir das vorstelle. Aber diese Kontrollierbarkeit ist neben der Lebhaftigkeit ein weiteres Kriterium für gutes mentales Vorstellungstraining. Ich kann was ändern. Es gibt diese, auch ich glaube, in Intelligenztests ist das auch eine Aufgabe, sich einen Würfel vorzustellen, wie es aussieht, wenn er sich dreht um die eigene Achse und sowas. Das ist auch Kontrollierbarkeit. Ich kontrolliere meine Vorstellung und kann sie verändern. Und darum geht es auch bei dieser Kissenschlacht, beim Kamin, bei der Wandfarbe etc.
Wo wir jetzt bei den No-Gos sind oder vielleicht so den Dingen, die man vermeiden sollte, Anna, hast du da noch weitere Tipps?
Da würde ich mal den Bogen spannen zu meiner, ich glaube, ersten oder zweiten Aussage. Es kommt mit der Regelmäßigkeit. Das ist nichts, was wir am Abend vor einem Wettkampf das erste Mal testen wollen, sondern es kommt mit der Regelmäßigkeit. Und ich glaube, das ist auch eine typische Falle, wenn es um das Vorstellungstraining geht, dass wir da nicht dranbleiben. Beziehungsweise, dass wenn dann so langsam vielleicht die Aufregung steigt vor wichtigen Meisterschaften oder Ähnlichem, dass uns dann einfällt, ach ja, wir haben da ja so ein Werkzeug, aber wie gesagt, es ist Training, es kommt über die Regelmäßigkeit und da kann ich nur empfehlen, das bestmöglich in die Routine einzubauen, als Athlet, Athletin ab einem bestimmten Alter mit Sicherheit auch selbst zu gucken, kann ich das abends noch machen, aber eben auch für das Feld drumherum, dass ich das als Trainerin, als Trainer mit ins Training aufnehme, dass ich vielleicht als Elternteil auch nochmal daran erinnere und zwar nicht erst 3 Tage vorm Wettkampf, sondern ich komme da wieder auf die 30 Tage von Michael Phelps, dass das einfach ein Prozess ist und ja, durch jede Einheit, durch jede Trainingseinheit sozusagen verbessert wird.
Lukas, hast du, ich ein bisschen aus der Kalten vielleicht erwischt, aber ich frage mich gerade als Trainer, wie ich mich am besten, am klügsten verhalte, inwiefern interveniere ich vielleicht, wenn ich der Meinung bin, diese Vorstellung ist jetzt fehlerhaft, wieder wenn ich bei fachlichen Dingen bin, nicht bei die Halle ist super laut oder sie ist nur mittellaut, das ist, glaube ich, egal, klar geworden. Aber inwiefern interveniere ich oder bin ich wirklich nur Begleiter, Zuschauer, Erinnerer, ja, mach das mal. Gibt's da irgendwelche Untersuchungen, was gut ist?
Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dafür, nur ein aus meiner eigenen Praxis sozusagen. Also wenn ich feststelle, dass da eine Fehlvorstellung ist, dann würde ich das aufgreifen wollen, was Anna gesagt hat. Wenn wir noch lange genug Zeit haben bis zum Hauptwettkampf, dann kann ich da gut intervenieren und sagen, hey, mach mal dies, mach mal jenes. Ähnlich wie bei der Schwimmtechnik auch, ja. Wenn wir da irgendwie die, also sollten ja nicht, aber wenn wir da die großen Schnitzer irgendwie ein paar Tage vor der D&M auffallen, dann sollte ich da jetzt nicht anfangen, irgendwie dran zu arbeiten oder noch schlimmer bei den Sprints, bei den D&M irgendwelche Dinge noch versuchen zu erarbeiten. Ähnlich ist es beim Visualisieren oder beim Vorstellungstraining auch. Wenn ich noch genug Zeit habe, kann ich mehr intervenieren, als wenn es kurz vor knapp ist. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich als Trainer schon eingreifen. Und ich würde halt auf jeden Fall, wenn ich das jetzt höre, würde ich das mit meinen Sportlern jetzt, wir haben nicht 30 Tage mehr zu den DJM, Anna, ich habe gerade mal nachgeschaut, sind nicht ganz 30, weil wir die Folge ja, glaube ich, am 1. Juni raushauen. Aber es ist auf jeden Fall noch genug Zeit, um sich jetzt mit dem Wissen als Trainer mit seiner Mannschaft nochmal zusammenzusetzen und das durchzusprechen, einmal vielleicht anzuleiten, Fragen zu beantworten oder den eigenen Sportlern diese Folge schicken und sagen, hey, hört euch das mal an, wir sprechen nachher im Training drüber oder so. Also das, glaube ich, kann man jetzt als Trainer schon noch, dafür ist noch genug Zeit, die Sportler da eine Zeit lang zu begleiten und dann vielleicht eher wie so ein Tagebuch denen zu empfehlen. Vielleicht gebe ich auch eine DIN A4-Blatt aus oder was, wo man sich das so ein bisschen eintragen kann, dass man sich da auch selbst dran erinnert als Sportler. Also das vielleicht auch noch so eine Idee, wie so ein Tagebuch oder so eine Checkliste zu machen, habe ich heute schon meine 5 Minuten Mentaltraining gemacht.
Vielleicht noch eine andere Perspektive als Ergänzung. Wenn ich eine Athletin, einen Athleten habe, der Vorstellung sozusagen denselben Fehler begeht wie in der Realität, dann ist das eigentlich super, weil dann können wir an der Vorstellung arbeiten und dann sind wir wieder bei dieser Kontrollierbarkeit im Sinne von, okay, ich höre, du beschreibst mir das gerade so und so. Wie würde es sich denn anfühlen, wenn du jetzt aber zum Beispiel deinen linken Fuß noch mehr streckst oder sowas in die Richtung? Das heißt, wir können damit diese Veränderung, diese Kontrollierbarkeit aktiv ansprechen und versuchen, dass der Athlet, die Athletin da besser in die Vorstellung kommt mit diesem, wie oder was würde sich verändern, wie würde sich vielleicht dein Sichtfeld verändern, je nachdem, wie sehr du nach links und rechts rotierst, etc. Also darüber können wir das gut steuern und erstmal ist es irgendwo ja auch was Erfreuliches, wenn das, wenn sich die Vorstellung mit der Realität deckt, weil dann ist es ja auch wesentlich leichter zu sagen, hey, und jetzt verändern wir was, als wenn die Person sagt, ja, aber in meiner Vorstellung mache ich das und eigentlich fühlt sich das richtig an, aber es sieht dann auf dem Video vielleicht trotzdem verkehrt aus.
Es ist richtig, also das, was ich fühle, ist das Gleiche wie das, was sich auch im Video widerspiegelt. Ich habe sehr lange hier schon einen Punkt stehen, eine ganz wilde Statistik und vielleicht könnt ihr das bestätigen oder sagen, nee, da bin ich einem Mythos aufgesessen. Ich meine mich zu erinnern, bei diesen Weltklasse-Sportlern, bei diesen Spitzenathleten von Weltniveau, dass die tatsächlich ihre 50 Meter, 100 Meter Zeiten im Hundertstelbereich genau tatsächlich reproduzieren, wenn sie sich das vorstellen und nochmal in Gedanken durchspielen, die Leistung, die sie dort erbringen. Ich habe schon leichtes Nicken, habe ich gesehen, bei einem von euch beiden. Oder ist das ein Mythos und ist gar nicht so das Ziel? Oder die?
Also ich weiß nicht, ob Lukas hier mit einer Statistik dienen kann. Ich auf jeden Fall nicht, aber ich kann mit meinem Lieblingsschwimmer dienen, Michael Phelps, der nämlich auch das in seinem Buch beschreibt. Er hatte, ich glaube, für die 200 Schmett war das, er hatte in seiner Vorstellung sich eine Zeit vorgestellt, die 0,4 unter seiner Bestzeit geschwommen ist. Damit sind wir übrigens genau wieder auch bei dem Punkt, ich stelle mir etwas vor, was ich noch nie selbst erlebt habe, weil die Zeit ist ja de facto noch nie geschwommen. Und jetzt dürfen wir alle mal raten, wie viel Zehntel er unter seiner Bestzeit geschwommen ist bei dem Wettkampf. Genau richtig, er ist im Zehntelrahmen seiner Vorstellung hat er angeschlagen und somit seine Bestzeit verbessert und ich glaube zu dem Zeitpunkt auch mal wieder den Weltrekord geknackt. Genau. Also meiner Meinung nach kein Mythos.
Genau, kein Mythos, vielleicht für die Weltspitze. Und ich wiederhole nur, was ich vorhin gesagt habe. Das ist vielleicht nicht das Ziel, jetzt direkt bei einem 12-, 13-Jährigen, dass der sein ganzes Rennen schon durchschwimmt und exakt auf die Sekunde dann da anschlägt. Jeder, der das mal selbst probiert, der wird merken, dass so irgendwann der Fokus weggeht und man nicht mehr ganz so sicher ist. Bin ich jetzt noch 3 Züge weg von der Wand oder 5 Züge oder knall ich gerade eigentlich schon mit dem Kopf gegen die Wand, ja. Das ist super schwierig, wirklich den Fokus da aufrechtzuerhalten und das ganze Rennen über wirklich konzentriert zu wissen, an welchem Punkt auf der Bahn bin ich gerade. Und trotzdem, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Anna, du hast nur kurz mal die Handballer und die Formel 1 erwähnt. Das ist der Vorteil allerdings auch im Schwimmen, weil Schwimmen ist so wahnsinnig standardisiert und sehr planbar, weshalb wir dieses Vorstellungstraining ja unbedingt auch als Schwimmer, finde ich, machen sollten. Ich kann mir gut, vielleicht wenn ich noch nie in Berlin war, dann ist das wahrscheinlich schon ein krasses Gefühl, wenn man da mal in diese Halle dann das erste Mal reinkommt. Aber von dem ab, alles andere ist ja sehr standardisiert. Ja? Den Block kenne ich schon im Grunde. Ich weiß, wie sich Wasser anfühlt. Vielleicht gibt es verschiedene Kältegrade, aber ich bin schon mal in kaltes und in warmes Wasser reingesprungen. Das Wasser in Berlin ist sehr kalt. Die Bahn ist gleich lang und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist ja der Riesenvorteil auch im Schwimmen. Auch die Bewegungen sind ja sehr zyklisch. Das heißt, ich muss da auch nicht irgendwie mir 80.000 verschiedene Bewegungen überlegen, sondern ich muss quasi Start, Wende, Tauchphase und dann einmal quasi den Zug und den mehrfach hintereinander. Das heißt, es spricht halt sehr, sehr stark auch fürs Schwimmen, dass man Vorstellungstraining im Schwimmen nutzt.
So ein bisschen
Gehe ich 100% so mit.
bisschen wie eine Schallplatte, die so einen kleinen Sprung hat und dann immer wieder die gleiche,
ja, genau,
die gleichen vier Takte wiederholt und spielt. Ich will zwei Anekdoten tatsächlich noch erzählen, weil ich finde, dieses auf Zeit schwimmen im Kopf, nenne ich es jetzt mal in harten Anführungszeichen, gehört mir zu den Dingen, wo ich anekdotische Evidenz immer den Eindruck hatte, dass die wirklich guten Sportler, wie auch immer man gut definieren möchte, besser sind als die noch nicht so guten Sportler und Sportlerinnen. Ich habe letzte Woche eine Übung gemacht, Brustbeine mit Badelatschen. Ist für mich auch so ein klassisches Beispiel. Die Brustschwimmer schwimmen die 25 Meter weg und alle, die froh sind, dass sie überhaupt irgendwie ankommen in der Gesamtbewegung, sammeln die einfach nur quer übers Becken ein, weil sie den Druck gar nicht kriegen. Das kann man auch sofort erkennen, wer da Brustschwimmer ist und wer nicht. Und bei diesem Stoppen, ich habe das mit meinen jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern auch damals gemacht, wirklich sich hinsetzen, okay, und wir schwimmen jetzt 50 Meter, hab dann auch so Startkommando gegeben und wer fertig ist, soll die Hand heben. Und es waren immer die besser platzierten, wie auch immer man jetzt gut oder nicht so gut definiert, die deutlich näher an ihren Zeiten dran waren, an ihren realen Zeiten, als die als die anderen. Gott, ich winde mich da um die Begriffe gut und schlecht drumherum, weil ich das nicht böse meinen möchte. Also irgendwas scheint da auf jeden Fall zu korrelieren, so aus meiner anekdotischen Erinnerung heraus.
Ich gebe also, das mal vielleicht als A-Lizenz-Hausarbeitsthema auf. Das wäre, finde ich, spannend, weil ich halte es für einen Mythos, nicht einen Mythos, aber ja, ich habe es jetzt ja mehrfach gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich korreliert. Und eine Korrelation ist auch schnell erreicht, wenn man genügend Leute findet. Lass uns das mal gerne aufgreifen, André, und tatsächlich mal wissenschaftlich untersuchen, ob das so ist.
Ja, du hast ja den nächsten A-Lizenzler mit Sicherheit irgendwann. Ja,
die kommen.
Fehlt euch noch etwas? Sind Themen dabei, die wir noch nicht angesprochen haben, die ihr unbedingt loswerden möchtet? Die No-Gos waren ja auch nochmal ein ganz großer und schöner Punkt, den wir untergebracht haben. Der wäre fast hinten runtergefallen.
Ja, ich würde auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen zwei Buchtipps oder drei. Anna, wir können da gerne zusammenschmeißen. Die hauen wir da rein, weil es gibt so zwei, drei Bücher, die finde ich so gut, weil da auch die Anleitungen drin sind für Trainerinnen und Trainer. Die müssen das quasi im Grunde nur vorlesen, was da drin steht, weil das so gut gemacht ist. Also das nehme ich auf jeden Fall oder nehmen wir noch in die Shownotes mit auf.
Die findet ihr
genau
unter der Episode.
Und ich glaube, Anna, vielleicht kannst du noch mal erzählen, welches Angebot du hast während der DJM. Das wäre vielleicht noch so zum Abschluss ganz cool.
Kann ich gerne machen. Ich werde vor Ort sein am Donnerstag, Freitag und Samstag in der Woche und zwar am Stand der DSV Jugend, von der das Projekt ja auch getragen wird. Und die Idee ist es da, einmal für wirklich individuelle Gespräche zur Verfügung zu stehen. Das heißt, als Athletin, als Athlet könnt ihr euch einen 30-minütigen Zeitslot buchen, der dann ganz euch gehört, wo wir über Fragen oder Themen, die euch im Kopf rumschwirren, sprechen können. Wir haben ein Angebot für die Athleten und Athletinnen auch früh morgens, sozusagen noch vor dem körperlichen Einschwimmen gibt es ein, in Anführungszeichen, mentales Einschwimmen, sprich wir stimmen uns gemeinsam auf den Tag ein. Mittags gibt es dann die Option, so eine Art Pause einzulegen und auch wirklich mal eine mentale Pause einzulegen von der ganzen Aufregung, wenn da vielleicht nachmittags noch Finals anstehen. Und dann abends nach der Veranstaltung gibt es auch nochmal ein mentales Cooldown. Da könnte zum Beispiel eine Traumreise vorkommen. Mal gucken, wie wir das gestalten. Aber einfach, dass man da wirklich auch vom Kopf her zur Ruhe kommt abends und da so ein bisschen durchschnaufen kann vor dem nächsten Tag. Und auch für Eltern ist was dabei. Wir haben innerhalb des Projekts wirklich sehr, sehr viele engagierte Eltern, was total toll ist zu sehen und was in dem Alter der Athleten und Athletinnen natürlich auch sehr sinnvoll ist. Und da werden wir auch täglich einen Workshop bieten. Die Uhrzeit steht noch nicht ganz fest, glaube ich, aber da geht es darum, wie kann ich denn eigentlich mein Kind bestmöglich unterstützen mental, ohne da unnötigen Druck auszuüben. Also wie kann ich da am besten fördern? Und für alle, die jetzt sagen, ach, ich bin da ein bisschen skeptisch oder ich gucke mir das erstmal aus der Ferne an, ich weiß noch gar nicht, wie genau das da aussieht, Ich kann euch nur empfehlen, kommt einfach vorbei. Es wird auch da Angebote geben, die könnt ihr sozusagen für euch mit nach Hause nehmen. Da müsst ihr gar nicht an etwas teilnehmen oder so. Das könnt ihr dann für euch ganz in Ruhe machen und guckt euch das Thema Sportpsychologie einfach mal an. Ihr seht schon, es ist Training wie alles andere auch und gehört genauso zum Sport dazu und ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooler Hebel, den wir da nochmal betätigen können. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf alle, die da vorbeikommen, ganz egal ob Trainer, Trainerin, Elternteil oder auch Athletin und Athlet.
Und die Trainerinnen und Trainer können sonst auch ihre Traumreise in der DSTV-Trainer-Lounge oben machen bei einem Kaffee.
Anna, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben euch viel erzählt über das, was mentales Vorstellungstraining ausmacht. Wir haben gelernt, dass man so ein bisschen Inception-mäßig vielleicht seine Fantasie manipulieren können sollte. Wir haben euch einfache und auch komplexere Methoden vorgestellt, wie ihr mit euren Sportlerinnen und Sportlern jedweden Alters gemeinsam euch das erarbeiten könnt über Jahre hinweg. Auch das ist wichtig. Es ist ein Training, das miteinander aufgebaut werden sollte. Und ich glaube, der Einsatz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, war tatsächlich Michael Phelps-mäßig, ohne uns da immer mit dem Größten messen zu wollen. Das kann ja auch hemmend wirken, aber Vorstellung ist dann doch irgendwo das vorweggenommene Ergebnis. Und wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann ist da schon mal ein großer Schritt getan. Ich sage vielen, vielen Dank, Lukas, für die Organisation und die Einladung. Mir persönlich sehr viel Spaß gemacht,
diese Crossover-Folge. Mir auch, sehr gerne, André. Jawohl.
Anna, vielen Dank für all deine Beispiele und all deine Anregungen, die du gegeben hast. Das war sehr unterhaltsam. Ja.
An der Stelle vielen, vielen Dank für euch beide, für die ganzen Fragen, die ganzen Punkte, die hier noch zur Sprache kamen. Ich freue mich, dabei gewesen zu sein und danke dafür.
Genau, danke.
Dann, ich gehe jetzt nochmal 50 Meter Rücken schwimmen. Ciao.
Ciao.